Happy Shooting, Folge 552. Kameragehause Multisprache.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Jetzt würde ich ja zu gerne wissen, wie kalt es bei dir gerade ist, aber...
Du meinst da, wo ich hinreise?
Da, wo du hinreisen wirst.
Da, wo ich jetzt quasi bin, während die Sendung rauskommt.
Das wird bestimmt knuffig sein. Aber du bist ja gut vorbereitet, du kennst das ja schon.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, du willst also, ganz nach
wir
oben,
müssen
ne?
das jetzt mal erklären. Ne? Also das ist jetzt Folge 552, die am 22. März rausgeht, aber wir nehmen die schon am 6. März auf, weil ich bin off the grid quasi. Also ich bin einmal kurz von der Erdscheibe runtergefallen und nicht am Internet, weil ich jetzt gerade auf der Nordlicht bin. Die wiederum ist das Schiff, auf dem wir letzten Mai waren, und dort kann man, ja, da habe ich die Möglichkeit bekommen, mit zu fahren von Tromsø im Nordnorwegen bis hoch nach Spitzbergen, und das ist schon, ja, eine coole Angelegenheit, aber in mehrerlei Hinsicht. Also wenn ich mir mal hier so die Destinations anschaue, ich habe die Webseite gerade mal noch in die Shownotes gepackt. Aktuell, jetzt am 6.3. ist in Tromsø die Temperatur momentan minus 9 und fallend. Mhm. Also wir nehmen spät abends auf. Und oben in Spitzbergen sind es doch tatsächlich jetzt gerade minus 14 Grad und fallend.
Das ist schon knuffiger. Mhm.
Wobei das natürlich jetzt nichts drüber aussagt, wie in 14 Tagen das Wetter sein wird. Also man weiß es nicht. Aber es ist schon arktisch frisch, klar, logisch. Aber gut, ja. Das
ist denn jetzt gerade halt Tag oder Nacht da oben?
Es wird gerade wieder Tag. Also es wird ja heller, und zwar jetzt rapide, jeden Tag irgendwie 20 Minuten heller oder so. Also das geht dann ganz schnell, dass das wieder ordentliche Tage werden, wenn ich da oben bin. Da sind da schon wieder ordentliche Tage. Sind zwar noch lange Nächte, aber schon auch wieder Tage, die man mit Sonne und so, die man so als Tage bezeichnen kann. Ja, und auf der Fahrt werden wir so ziemlich alles möglicherweise mitbekommen. Also über das offene Meer fahren wir. Das kann also auch schon ganz schön wackelig werden und schaukeln und nebelig werden. Also Wetter ist einfach so eine Wildcard, man weiß es nicht. Nordlichter sind sehr wahrscheinlich auf der Fahrt. Wale, diverses Wassergetier ist sehr wahrscheinlich. Und dann werde ich oben in Svalbard oder Spitzbergen noch so ein, ja, mal mindestens noch irgendwie einen Tag extra sein. Und danach fliege ich wieder heim. Ich habe mit dem Mario Aquarone habe ich die Barentssee besprochen. Also ich fahre durch die Barentssee durch. Und wir haben das in Curiously Polar, haben wir das in Folge 37 mal besprochen. Also wer das mal nachhören möchte, Link ist in den Shownotes. Und ja, da kann man ein bisschen mehr drüber lernen, wenn man möchte.
Tja, bring mal geile Bilder mit.
Werde ich dann hoffentlich tun. Bilder, Video, Audio, das... Ja, wollen wir mal schauen, wie viel Zeit man da so auf dem Schiff hat.
Frei nach dem Motto, und wie war's? Keine Ahnung, hab die Videos noch nicht gesehen.
Genau. Ja, wir sind auch jetzt, währenddem wir hier aufnehmen, natürlich ansprechbar, nämlich über den Slack. Und wir nehmen natürlich auch Fragen entgegen für die aktuelle Sendung. Wenn heute bei euch der 6.3. ist, dann wisst ihr, dass ihr live dabei seid auf dem Slack, im Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit Hashtag HS Frage. Wir gucken am Ende der Sendung mal rein.
Jawohl.
So, kommen wir zu den News.
Der Alex hat uns was geschickt, nämlich ein Canon-Patent, Fingerabdrucksensor an Kamera und Objektiv. Da schreibt er ja, hi Chris und Boris, gerade habe ich bei Golem einen interessanten Beitrag zu einem neuen Canon-Patent gefunden, welches Fingerabdrucksensoren an Kameras und Objektiven beinhaltet. Klingt interessant. Könnte mir das sehr gut für Fotografen in Krisenregionen oder ähnliches vorstellen. Hier geht's zum Beitrag 321 Happy Fingerprint. Der Alex. Ja, und in dem Beitrag steht, dass das ja erstmal nur ein Patent ist. Also ein Patent heißt jetzt ja erstmal nicht, dass es dann auch gebaut wird, sondern nur, dass man die Idee schützen lässt. Mhm. Und die Idee ist jetzt nicht nur darauf ausgelegt, die Kamera gegen unberechtigte Benutzung oder überhaupt zu schützen, sodass du also sagst, also diese Kamera ist jetzt auf meine Fingerabdrücke.
Das wäre so mein erster Gedanke gewesen.
Ne, ich kann damit arbeiten und du aber nicht. Und wenn du da drauf gucken willst, dann kannst du das nicht. Und das ist jetzt nicht das Vorrangige, sicherlich auch eine Option, aber sie sagen, dass man zum Beispiel Knöpfe bauen könnte, also einen Fingerabdrucksensor in Knöpfe einbauen könnte, sodass du einen Knopf für verschiedene Funktionen hast, abhängig davon, welchen Finger du drauf tust. Also was weiß ich, mit dem Zeigefinger drauf hast du einen Auslöser, nimmst du aber irgendwie einen Mittelfinger drauf, stellst ein ISO ein und solche Geschichten, dass man also so die Kamera individueller steuern könnte. Das ist so ein Gedanke, den sie haben.
Interessant.
Da bin ich mir nicht sicher, ob sich sowas durchsetzen wird. Sie schreiben das auch im Beitrag, weil der Haken ist natürlich, dass sie sich dann mit Handschuhen gar nicht mehr bedienen lässt. Weil du brauchst ja wirklich den Fingerabdruck. Da reicht es also auch nicht, so Handschuhe zu haben, mit denen du halt eine Touch-Display bedienen kannst, sondern du musst ja wirklich den Fingerabdruck haben. Schwierig, schwierig. Und was da Alex auch schreibt, das ist auch etwas, was mir zuerst in den Sinn gekommen ist. Nämlich, ja, also gegen Diebstahl, klar, könnte das ein Schutz sein. So, warum soll ich die Kamera noch klauen, wenn ich sie dann eh nicht in Gang kriege, weil sie dann geschützt ist? Könnte vielleicht interessant dafür werden. Aber in Krisengebieten, um die Kamera zu schützen vor ja, Kontrollen oder sowas, ich glaube nicht, dass das wirklich zieht, weil den Zugriff zur Speicherkarte brauchst du ja trotzdem.
Naja, aber das auf der Speicherkarte könnte ja über deinen Fingerabdruck verschlüsselt werden.
Ja,
und dann also, hast du da Zeug, was keiner was. Wobei, ich habe die Situation ja erlebt, und zwar in China, in Tibet, als wir da beim Basislager vom Everest waren. Und das war da alles irgendwie militärisch abgesichert. Da waren dann so die ganzen 17-, 18-jährigen Soldaten, die das irgendwie, wo du dich echt nicht wohlgefühlt hast. Mhm. Und die haben erstmal die Taschen eingesammelt, als wir da hoch wollten. Und dann hinterher wollten die Bilder sehen. Mhm. Das heißt, die haben tatsächlich kontrolliert, was mich nicht davon abgehalten hat, irgendwie Zeug zu fotografieren, was ich nicht durfte, weil ich habe dann halt die SD-Karte irgendwie mir den Schuh gepackt. Ne?
Klar.
So dreist war ich dann. Aber jetzt stell dir vor, du hast da sowas und dann sagen die, ja, zeig mal die Bilder. Und dann sagst du, ja, sind alle kaputt. Das kommt nicht gut, dann bist du in dem Moment einfach hochverdächtig.
Du machst dich damit verdächtig, ganz klar. Also ob man das schön findet oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber das ist doch das, was passiert. Und entweder können sie die Bilder angucken und sagen, hier, die löschen wir jetzt und den Rest darfst du behalten. Dann hast du ja vielleicht sogar noch Glück, dass du Material behalten darfst, vielleicht. Mhm. Aber der viel einfachere Weg ist ja hier Karte drauf, egal ob ich sie lesen kann oder nicht, die Karte bleibt hier. Wenn du Glück hast, darfst du dein Gerät mitnehmen. Das ist ja das, was dann in so einer Situation passieren wird. Also ich glaube nicht, dass ein Fingerabdrucksensor da in irgendeiner Form helfen kann. Und Christoph hat im Slack gerade ein XKCD-Comic gepostet, wo dann eben drin steht, was dann passieren wird. Also wenn du halt das Notebook verschlüsselst und sagst, okay, ist nicht so gut, weil dann kommen sie bei der Kontrolle und sagen, hier, schlag ihn halt mit dem Schraubenschlüssel, bis er uns das Passwort gibt. So. Also im Zweifel ja, wirst du halt gefoltert. Ja,
ja, ja und ja. Also das.
Also es klingt jetzt halt sehr lustig, aber das ist natürlich echt ein ernstes Thema. Wir hatten das Thema schon mal. Ich kenne keine Lösung dafür. Es wird aber darauf hinauslaufen, Chris, wie du es jetzt auch gemacht hast, wenn du irgendwas fotografierst und weißt, du darfst das nicht, dann wirst du halt diese Karte schmuggeln. Und hoffen, dass
ja, gut, sie du kannst nicht natürlich, gefunden wird. Ne? Du kannst natürlich darauf hoffen, dass die irgendwann mal auf so eine Idee kommen, wie es halt schon manche Verschlüsselungsdinge machen, dass du eine unauffällige Partition hast, die mit einem Finger entschlüsselt wird und mit dem anderen Finger entschlüsselst du dann die echte Partition, wo die echten Bilder drauf sind. Und dann kannst du bei einer Kontrolle halt vorzeigen, dass du da Bilder gemacht hast und die sind.
Das würde aber immer voraussetzen, dass man davon ausgeht, dass die Kontrolleure hinter der Technik hinterher sind. Im Zweifel haben die von so einer Technik nämlich auch gehört und sagen, gib uns einfach die Speicherkarte. Wir gucken da gar nicht drauf, die wird gleich direkt geschreddert.
Und der Christoph nochmal im Chat sagt, Karte formatieren und hinterher einfach mit einem Recovery-Tool drüber. Ja.
Ja.
Kommt drauf an, also wer es finden will, findet wahrscheinlich
was. Ich glaube auch. Also im Zweifel sacken sie einfach das Material ein, wenn sie dich irgendwo finden, wo du nicht sein darfst, und dann ist halt die Ausrüstung weg. Punkt. Also ich glaube nicht, dass da der Fingerabdrucksensor hilft. Von daher. Und was die Bedienung angeht, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das ist eine schöne Idee, die sie halt haben und sagen, wir lassen sie jetzt mal patentieren, bevor es wer anders tut. Und ja, gucken, ob da jemals was draus wird.
Na gut. Das Canon-Patent. Ralf hat uns auch was geschickt. Das hast du dir angeschaut. Thema, also der Klassiker, ne? Du hast eine tolle Kamera. Nee, ne, du hast, das sind aber tolle Bilder, du musst aber eine tolle Kamera haben.
Richtig.
Was muss ich mir jetzt da vorstellen?
Ja, das ist jetzt mal, also für die, die jetzt hier schon jahrelang zuhören und fotografieren, ist das jetzt natürlich Pillepalle für alle Neueinsteiger oder für Leute, die vielleicht auch mal in ihrer Bekanntschaft Leute davon überzeugen wollen, dass die teure Kamera eben nicht die Fotos macht, sondern der, der sie bedient. Der findet hier auf chip.de, ja, genauso dürft ihr jetzt weiterlachen, ein schönes, kleines, kurzweiliges Video, was eben beweist, dass es nicht die Kamera macht. Also, ich habe es mir angeguckt, da hat man also einer Dame, einer Fotoanfängerin, eine 12.000 Euro Hasselblatt-Kamera in die Hand gedrückt.
Mittelformat, 50 Megapixel.
Digital, alles geil. Und zeigt damit, wenn man jetzt nichts weiter dazu sagt, dann macht diese Dame natürlich mit dieser teuren Kamera nicht automatisch geile Fotos. Die mögen ja technisch gut sein.
Das ist jetzt aber keine wirkliche Erkenntnis.
Sorry. Das ist keine Erkenntnis. Für uns nicht. Ja, aber ich höre es halt auch im betrieblichen Umfeld immer wieder, dass die Leute beeindruckt sind. Auch neulich, als ich auf der Winterweide unterwegs war mit der Kamera und nebenan lief noch ein Fotokurs, da waren dann eben auch viele Eltern dabei und Leute, die sonst nicht auf dem Hof sind, die haben mich dann da mit dem Tele gesehen und jetzt entschuldige die Olympus mit einem 40 bis 150, das ist jetzt noch nicht der Brecher. Also die 5D mit dem 100-400, das sah noch ganz anders aus. Aber selbst dieses Tele an der Kamera bringt die Leute dazu zu gucken, zu sagen, ah, hier, das ist aber eine vernünftige Kamera, geile Bilder und so. Also dieser Irrglaube ist immer noch da. Das ist total interessant. Na, und hier in diesem Video sieht man eben halt, dass die technische Qualität eben nichts mit der inhaltlichen Qualität zu tun hat. Ist natürlich dann ein lustiger Schnitt noch drin, dass sie erstmal fragt, wo man denn hier überhaupt zoomt. Auch ganz nett. Dann macht sie halt ein Foto, es geht um ein Porträtfoto im Bürogebäude und schön finde ich es dann aber wieder, dass der Profi da eben so ein paar Laien-Anfänger-Tipps gibt. Also sowas wie die Drittelregel, was eben die Bildaufteilung angeht, dass man führende Linien eben benutzt, die eben zum Motiv führen und dass man, wenn man halt ein Porträt macht, sinnvollerweise, das ist jetzt auch keine allgemeingültige Regel, aber wenn man erstmal anfängt, ist das ja schön, wenn man die Person auch groß ins Bild setzt und nicht zu viel Platz über dem Kopf verschenkt und sowas. Das ist ja auch so der Klassiker, dass man immer so auf die Mitte fokussiert und dann abdrückt. Das sind so drei Standardtipps, die in diesem Video gegeben werden. Und man sieht immer auch, wie sich dieses Bild eben weiterentwickelt. Ne? Das ist hinterher immer noch kein Pulitzer-verdächtiges Foto, aber man sieht halt die Entwicklung vom ersten ungeskripteten Klick auf den Auslöser. So würde die Dame das Foto machen und so wird sie es mit dem Handy genauso machen. Bis hin eben zu nur ein paar Anweisungen von einem Fotografen. Und siehe da, plötzlich wird da ein anständiges Bild raus. Ja, aber das Bild hätte natürlich auch mit einer Micro Four Thirds oder eben mit einem Handy, vielleicht nicht ganz so mit der Schärfentiefe, aber ansonsten genauso entstehen können. Tja, also wenn ihr mal wieder Leute habt, die sagen, du hast doch so eine tolle Kamera, kannst du nicht meinen Geburtstag fotografieren, die Kamera macht immer so tolle Bilder. Nehmt es vielleicht einfach als Kompliment, auch wenn die Leute nicht verstehen, warum die Kamera so tolle Fotos macht.
Austicken ist nicht zielführend.
Nee, nicht so richtig.
Denn sie wissen nicht, was sie tun. So, der Kai hat noch was geschrieben und zwar, hallo ihr zwei, hier gibt's ein Video, das verschiedene Adapter für Sony und Micro Four Thirds Kameras vergleicht. So richtig geht es ab Minute 48 los. Fazit für Micro Four Thirds Besitzer, will man nicht wirklich haben. 3:1 Mist, kannst du mal bitte ruhig stehen bleiben? Tja, was meint Kai?
Ja, wir hatten über die Autofokus-Adapter gesprochen für Micro Four Thirds. Also eben Canon-Objektive, Nikon-Objektive adaptieren an eine Micro Four Thirds-Kamera und dabei den Autofokus behalten. Und da gab es ja ein paar Stimmen, die gesagt haben, doch, das geht richtig gut, das funktioniert. Und daraufhin habe ich mir ja mal so einen Adapter kommen lassen von Comrade. Und siehe da, es funktioniert nicht so gut. Und dann also eher so, dass ich sage, vergesst es halt. Und da stehe ich auch dazu, nach wie vor. Und dann hieß es, ja, aber der Metabones, der ist ja viel, viel besser, den Comrade, den kann man ja gar nicht vergleichen. Jetzt habe ich mir natürlich keinen Metabones kommen lassen oder gekauft, sondern der Kai hat dieses Video gefunden, wo das mal verglichen wird. Und das Interessante, was man daran sieht, Ich habe ja auch Hinweise bekommen von Facebook. Ja, das funktioniert aber hier super. Ich habe hier einen Adapter von Sigma an meiner Sony Alpha 7 und das geht astrein und ist rasend schnell und so. Ja, ist es auch. Das macht nämlich jeder Mensch in dem Video auch. Da adaptiert er an eine Sony-Kamera mit einem Metabones und ich glaube auch mit dem Sony-Adapter, sowohl Canon als auch Sigma und ich glaube am Ende auch mit einem Comrade-Adapter noch ein Nikon-Objektiv. Und die Ergebnisse sind absolut beeindruckend. Also das hat mit dem, was ich hier an einem Micro Four Thirds gesehen habe, wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Du siehst in diesem Video, wie er erstmal mit einem nativen Glas und Continuous Autofokus die Kamera von hinten, also auch das Display abfilmt und vor der Kamera hampelt jemand rum, springt ins Bild, springt raus, Augentracking wird mal aktiviert und deaktiviert und du siehst immer, wo der Fokuspunkt gerade ist, wo getrackt wird und wie scharf das Bild ist, es ist einfach immer scharf. Das geht gut. Und dann wird adaptiert und dann hängt eben Canon-Objektiv da vorne dran, eben wieder Continuous Autofokus und das geht fast genauso gut. Ein bisschen abhängig vom Objektiv, ein bisschen abhängig, ob es dann der Metabones oder der Sigma-Adapter ist. Das verhält sich ein bisschen anders, ist nicht ganz so perfekt wie das native Glas. Aber es ist immer noch so, dass du sagst, damit kann man arbeiten. Das funktioniert schon. Und der nimmt dann eine Micro Four Thirds Kamera, ich glaube eine Panasonic in diesem Fall, und macht da einen Metabones-Adapter drauf und ich glaube auch noch einen anderen Adapter. Und es funktioniert nicht. Ja. Ich glaube, er hat einmal eine Olympus-Kamera, weil die Olympus-Kamera beim Continuous-Autofokus auch noch so einen Phasen-Autofokus hat, was das Ganze ein bisschen besser macht. Die Panasonic hat das nicht. Mit der hat er das dann nochmal verglichen. Und da musst du dir vorstellen, er stellt da auf Continuous-Autofokus und du hast eigentlich zu 99% der Fälle hast du dann komplett unscharfes Bild. Das pumpt vor und zurück und findet nichts. Und wenn es mal was findet, ist es aber auch schon gleich wieder weg.
Also das sieht sehr frustrierend aus.
Kannst du komplett in die Tonne treten. Diese Ergebnisse sind, also an der Sony Alpha, das ist ein ganz anderer Schnack. Das sind Welten dazwischen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Also wer sich so einen teuren Autofokus-Adapter anschaffen möchte, nochmal für Micro Four Thirds, vergesst das. Das ist nicht das Argument, euer altes Autofokus-Glas zu verwenden. Das Argument ist eher, dass es diverse passive Adapter gibt, um eben diverses Altglas zu verwenden. Also wirklich sich alte Objektive zu holen, ausgefallene Objektive, hier solche CCTV, solche Überwachungskamera-Dinger da dran zu adaptieren und da diverse Bildeffekte und Optiken und Looks zu erreichen. Autofokus sollte nicht euer Argument für Micro Four Thirds sein, wenn ihr Fremdglas benutzen wollt.
Also ich hatte ja vor, als diese Sony A7 neu war und dann auch gleich irgendwie ein Metabones-Adapter für Canon und Nikon-Objektive rauskam, hatte ich, da war ich damals in Island mit einer Gruppe und da war einer dabei, der das hatte. Mhm. Und der hat nur gekotzt. Das war aber halt so frisch, da war auch noch
die Firmware
noch nicht richtig gut. Und da war so richtig am Kotzen. Der hat das dann nicht benutzt, das Ding, weil es einfach immer nur Scheiße gebaut hat.
Wir hatten bei dem Villa-Warming jemanden, ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war, glaube ich, auch eine Sony und der Metabones-Adapter. Und das war so lala. Aber das war auch noch die erste Version und was es ja inzwischen gibt, ist ja von Metabones die zweite Version und die Kameras
sind dann nochmal. Da ist mittlerweile viel Arbeit reingegangen mit Sicherheit, aber das erste war wirklich so, doch nicht.
Ja, und jetzt ist es entweder prinzipbedingt, also von der Technik, dass das eben mit dem Micro Four Thirds System einfach nicht funktioniert, dass da die Kommunikation nicht klappt, oder aber es muss da auch noch viel mehr Energie in die Adapter reingesteckt werden, in die Firmware. Keine Ahnung, wo es da klemmt, aber so wie es jetzt ist, kann man es vergessen.
Tja.
Ja. Ja.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Was man nicht vergessen kann, ist Jimdo, denn die unterstützen wieder diesen Podcast. Damit könnt ihr euch kostenlos und für immer kostenlos eure Webseite zusammenbauen, ohne Ahnung von Programmierung zu haben. Und ihr könnt euch ein Pro- oder ein Business-Paket klicken mit noch viel mehr Funktionen, eigener Domain und E-Mail und Shop-System und was ihr nicht alles braucht. Da könnt ihr dann sparen, nämlich 15 Euro mit unserem Code Belichtigung oder ihr geht einfach mal auf happyshooting.de/Jimdo. Ja. Und Jimdo das vergisst man auch gerne, gibt es schon ziemlich lange. Die sind nämlich 2007 gegründet.
Was?
Ja, quasi.
Das wusste ich nicht.
Mit dem iPhone wahrscheinlich oder kurz davor oder kurz danach, ich weiß es nicht. Das ist schon ziemlich lange her. Das war mir so irgendwie auch nicht klar. Und sie haben in ihrem Jimdo-Magazin, was ich euch hier wieder ans Herz legen möchte, einen Beitrag seit 11 Jahren die Zukunft im Blick, wo sie mal so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte, die Entwicklung und ja Stimmen ihrer Anwender schreiben, was so damals genutzt wurde. Smartphones zum Beispiel zu der Zeit, das war einfach nicht. Also mobiles Internet, das war einfach mal so nicht. Da hat sich ja was getan und in der Entwicklung hat Jimdo ja auch viel getan, um dann Webseiten nicht nur für den Desktop zu machen, sondern eben auch auf den mobilen Geräten gut aussehen zu lassen. Mobile First, Google Search, also die Google-Suche, die möchte halt eine schnell ladende Seite haben, die möchte eine mobile Seite haben, damit ihr ein gutes Ranking kriegt und so. Also da gibt es hier schöne, interessante Anekdoten. Auch was sich sonst noch in diesen 11 Jahren geändert hat, zum Beispiel Frisuren, die sich vielleicht geändert haben. Also es ist einfach mal so ein Rückblick durch die Zeit. Was passiert eigentlich in 11 Jahren? Ich fand das eigentlich mal ganz erfrischend zu lesen, weil in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es eigentlich jedes Jahr so, dass ich denke, irgendwie es entwickelt sich nichts mehr. Wir stehen irgendwie auf der Stelle. Aber wenn man dann doch mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann hat sich doch schon verdammt viel getan. Also wenn ich mir so mein iPhone angucke und ich überlege mal, was ich 2007 hatte, das sind Welten. Ich kann mir das gar nicht mehr ohne vorstellen. Ja. Und dann schließt der Beitrag eben damit, ja, wie sich denn wohl die nächsten 11 Jahre entwickeln werden. Also welche Bereiche des Lebens werden sich denn so in den nächsten 11 Jahren weiterentwickeln? Und dann gibt es so ein paar Stimmen von außen. Und es gibt halt auch viele Kommentare dazu, wo noch ein bisschen diskutiert wird. Finde ich mal ganz erfrischend zu lesen. Also das öffnet mal wieder so ein bisschen die Augen und erdet einmal wieder so, was aktuelle Entwicklungen angeht. Ja, spannend. Find ich klasse. So etwas zum Beispiel könnt ihr in eurem eigenen Blog auf Jimdo auch schreiben. Oder wenn ihr ein spezielles Thema habt, ein spezielles Wissen habt, dann teilt es doch einfach mit der Welt. Lasst es die Welt wissen. Macht euch eine Webseite, schreibt darüber Bastelanleitungen, Bauanleitungen, was
Fotos.
Auch immer. Fotos davon natürlich, die brauchst du für diese Anleitung. Und wenn ihr was gemacht habt, vergesst mal nicht, uns einen Link zu schicken an info@happyshooting.de. Dann stellen wir eure Seite hier gerne mal vor. Tja, und wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support. Macht weiter.
Sehr cool. Jo, lass uns doch mal ganz kurz bei Jimdo bleiben, weil du hast da noch einen zweiten Punkt reingepackt. Da hat uns der Martin nämlich geschrieben.
Ja, außerhalb der Werbung, ne? Das ist eine ganz generelle Frage für Webseiten.
Das ist also für Webseiten allgemein. Wie ihr ja sicherlich schon mitbekommen habt, tritt am 24.05.2018 die Datenschutzgrundverordnung in Kraft und ist ab dem 25.05.2018 anzuwenden. Mhm. Da sich damit ja auch für Betreiber von Webseiten eine ganze Menge ändert und einer eurer beiden Sponsoren ja Jimdo ist, dachte ich, könnte es vielleicht sinnvoll sein, wenn ihr zu diesem Thema mal eine Sondersendung macht oder ein ausführliches Gespräch mit einem Vertreter von Jimdo oder einem Fachanwalt führt. Theoretisch ja.
Ja, sag ich gleich was dazu.
Ja, ich selbst habe mir im Sommer letzten Jahres eine kostenlose Seite geklickt, um darauf anderen mal meine Bilder zu zeigen. Bisher habe ich aber noch nichts online gestellt. Da sich, wie ich bisher gehört und gelesen habe, vor allem für die Betreiber kommerzieller Webseiten eine ganze Menge neue Informations- und Dokumentations- oder auch Auskunfts- und Löschpflichten ergeben, stellt sich mir die Frage, was man jetzt als Betreiber einer eigenen Seite machen muss und ob der nötige Aufwand noch in einem gesunden Verhältnis zum Nutzen steht. Denn ich habe gelesen, dass bei Nichteinhaltung der Vorgaben erhebliche Bußgelder drohen und schon jetzt befürchtet wird, dass demnächst wieder die Abmahnanwälte Morgenluft wittern werden. Darüber hinaus stellt sich mir dann natürlich auch die Frage, ab wann eine Website als kommerziell im Sinne der Datenschutzgrundverordnung gilt. Ist die Seite nur dann nicht kommerziell, wenn man das Hosting komplett selber zahlt, die Seite als keine Werbung geschaltet hat, wie zum Beispiel auf einer gratis Jimdo-Website? Ich möchte einfach gern vermeiden, dass ich oder andere Hörer eurer Sendung wegen Nichteinhaltung irgendwelche Vorgaben Ärger bekommen können. Wäre nett, wenn ihr mal was dazu machen könntet. Liebe Grüße, 3 ins Foto. Also ich glaube, das ist, ich sag mal so ganz generell, das ist ein wichtiges Thema, aber das ist wahrscheinlich kein Thema, was hier gut aufgehoben ist.
Nee, und das Problem...
Wir sind ja kein Webbastel-Podcast.
Das Problem ist vielschichtiger. Also zum einen dürfen wir keine Rechtsberatung geben, können das auch nicht. Ich habe mit Jimdo kurzes Gespräch gehabt. Die wollen das auch nicht, die dürfen es auch nicht. Die dürfen auch keine Rechtsberatung geben. Das geht nicht. Das dürfen nur Anwälte und eben diese Datenschutzbeauftragten. Die dürfen euch da beraten. Und es kommt hinzu, dass diese Dinge natürlich extrem individuell sind. Also das hängt ja nun wirklich davon ab, was man auf seiner Webseite anbietet. Wenn es privat ist, ist es meines Wissens sowieso nicht wirklich relevant. Aber auch da ist, wie gesagt, ich kann keine Beratung geben. Ich kann da nichts zu sagen. Also wenn es eine kostenlose Seite ist und ihr nichts verkauft auf der Seite, dann glaube ich, ist das eh unkritisch. Aber wie gesagt, kommerziell ist es schon in dem Augenblick, wo ihr Geld mit der Seite verdient und sei es nur über einen Werbebanner oder einen Sponsor oder irgendwas, dann ist das natürlich sofort kommerziell. Aber auch kommerziell ist nicht gleich kommerziell. Also mit dem Shop-System habt ihr wieder andere Vorgaben zu erfüllen, als wenn ihr einfach nur einen Blog habt und wenn ihr keinen Blog habt und so weiter. Und habt ihr ein Kontaktformular oder nicht? Also es geht ja immer darum, wie viel Daten werden gespeichert und so weiter. Was ich aber eben Jimdo gefragt habe, ist, ob sie da Dinge gemacht haben, weil zum Beispiel weiß ich, dass Cookies vorausgesetzt werden, sonst funktioniert die Seite nicht. Das gilt nicht nur für Jimdo, das geht für sehr viele Systeme und ja, selbst bei WordPress werden in der Regel Cookies verwendet, um eben dem Besucher bestimmte Dinge auch zu ermöglichen. Ist also alles etwas schwieriger. Von Jimdo habe ich dann eben einen Link bekommen, den geben wir hier an dieser Stelle auch gerne weiter, wo eben so Fragen, Antworten zu diesem Themen sind. Im Augenblick sind viele Antworten allerdings nach dem Schema, wir arbeiten daran, weil die sitzen natürlich mit ihrem Datenschutzbeauftragten und Anwalt daran, das zu sichten und zu kontrollieren und eben die Technik entsprechend anzupassen, so dass eben der Seitenbetreiber, also ihr in diesem Fall, die Möglichkeit habt, das eben konform zu gestalten, was wieder davon abhängt, was ihr auf dieser Seite macht. Ich weiß nicht, was davon schon umgesetzt ist und was nicht. Also wie gesagt, bei den meisten Antworten steht drin, wir sind da dran, das anzupassen und über neue Entwicklungen wird man dann per Newsletter informiert. Es lohnt sich also, den zu abonnieren. Ich glaube, wenn man da eine Webseite hat, dann hat man den oder sollte man den sowieso abonniert haben, damit man eben immer auf dem Aktuellen gehalten wird. Ja, also wenn ihr eine Webseite habt, dann kann es sinnvoll sein, dass ihr euch eben selbst mit einem Datenschutzbeauftragten mal zusammensetzt und den da mal drüber gucken lasst und gegebenenfalls, wenn die Seite eben bei Jimdo oder bei einem anderen Anbieter ist, dass ihr euch dann mit dem Anbieter zusammensetzt. Jimdo zum Beispiel sagt das ganz explizit und sagt also, wenn ihr konkrete Anforderungen habt, dann meldet euch doch bei uns, also nicht bei uns, sondern bei Jimdo, damit man eben gucken kann, was man machen kann. Und gegebenenfalls müssen die in der Programmierung irgendwas anpassen, damit ihr dann einen Schalter dafür kriegt. Und ich denke mal, dass die da schon dahinterher sind, das machen zu wollen, weil sie auch immer, also bei Jimdo immer ganz groß damit werben, dass zum Beispiel das Shop-System dem deutschen Recht genügt. Da gibt es ja auch ganz viele Anforderungen, wie die Buttons heißen müssen, was ausgewiesen werden muss und, und. Das ist sehr stressig, wenn man das selber machen will. Und ich denke mal, dass sie das natürlich dann auch auf die Datenschutzverordnung ausdehnen wollen, dass sie sagen, also bei uns könnt ihr da was Konformes bauen. Ja, Markus schreibt hier auch, also auch Privatpersonen darfst du nicht einfach so lustig Daten speichern. Das ist schon alles klar. Also es, wie Markus hier schon schreibt, es geht eben darum, je weniger du speicherst, desto weniger Stress hast du. Nur hast du unter Umständen nicht immer Einfluss darauf, was gespeichert wird.
Mhm. Also. Ich möchte an dieser Stelle mal noch auf einen Podcast hinweisen, der zwar jetzt da konkret noch nichts drüber gebracht hat, aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass die da was bringen werden. Und das ist der Podcast mit dem Titel Rechtsbelehrung. Das ist ein Podcast mit Markus Richter und Thomas Schwenke. Und die greifen immer wieder aktuelle Themen auf, sei das jetzt irgendwas über Marktrechte oder Influencer-Marketing oder WhatsApp und Messenger und Abmahnungen, da gab es wohl auch eine Geschichte. Oder dieses Thema Rundfunklizenzen für die Livestreamer, da gab es irgendwie YouTuber, die da irgendwie Probleme bekommen haben und so weiter. Und ich rate jetzt einfach mal, dass die das Thema schon auch irgendwann aufgreifen werden. Also ist bei mir fest abonniert und immer wieder sehr, sehr spannend und vor allem auch sehr, sehr verständlich erklärt alles. Also lohnt sich, da mal reinzuhören. Hm. Zu allen möglichen Themen, wenn man da Fragen hat.
Also wir werden das hier garantiert nicht in epischer Tiefe behandeln, Das können wir gar nicht. Und das ist extrem individuell, was Bernhard hier im Slack auch gerade nochmal bestätigt.
Also wir hatten ja mal einen Rechtsanwalt für Bildrechte und so weiter da, aber das ist natürlich sehr, sehr nah an unserem Thema.
Richtig.
Aber Webseiten sind halt nur so eine Randerscheinung quasi.
Ganz genau.
Na gut, ich habe einen Link gefunden, der ist jetzt auch schon wieder 14 Tage weg, aber das ist nochmal eine interessante Geschichte, und zwar haben wir das immer wieder mal gesagt, dass Fuji mit eigentlich den größten Umsatz mit ihrem Instax macht.
Ja.
Und das sind jetzt mal Zahlen, die da rausgekommen sind.
Ah,
und zwar die Zahlen von 2017, erstes bis drittes Quartal 2017. Und wenn man auf den Artikel geht, da ist jetzt einfach mal ganz plakativ diese eine Grafik verlinkt. Aber die reicht eigentlich schon aus, um sich das anzuschauen. Weil sie ja zeigt, wie viel des Anteils sie da machen mit Analogem. Und das ist Instax bei Fuji. Und das ist halt ein Riesenbatzen. Also wenn man sich das anschaut, da sind irgendwie so drei unterschiedliche Grüntöne, ein Hell, ein Mittel- und ein Dunkelgrün. Mhm. Und das Helle ist Optical Devices und das Mittelgrün ist Electronic Imaging. Das zusammen ist deren ja Digitalkamera-Business im Prinzip.
Mhm.
Und das Dunkelgrüne ist das Foto-Imaging.
Mhm. Das ist der dickste Balken.
Das ist der dickste Balken mit Abstand.
Seit dem dritten Quartal.
Mit Abstand. 16. Naja, du siehst, also das dritte Quartal, ich glaube, die zählen, ich glaube, deren Fiskaljahr ist irgendwie nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, aber ich glaube, das ist halt das Weihnachts-, also das Quartal, in dem Weihnachten liegt, da ist natürlich das meiste immer das Q3 bei denen, hat halt immer den dicksten Umsatz, aber auch ja, die anderen sind
auch
am Wachsen.
Absolut.
Also Fuji hat da richtig, richtig viel Geld machen die mit Instax-Filmen.
Ja, ich glaube, die haben da schon einen Nerv mitgetroffen. Das ist schon so.
Naja, natürlich. Was natürlich zeigt, also wie lange gibt es jetzt Digitalkameras? Oder wie lange ist es üblich, dass man keine analogen Kameras mehr hat?
Also die Spiegelreflexen 2005, aber sagen wir mal so ab 2000 kamen diese Kompakten.
Ab so 2000 war das halt massiv, der Unterschied. Mhm. Der Peak-Film war 1996 ungefähr und danach ging es halt rapide bergab und die Digitalkameras wurden rapide besser. Und das heißt, wir haben jetzt quasi so, ja, von da bis jetzt ungefähr 15 Jahre gehabt, in denen halt fast nicht mehr analog fotografiert wurde. Und die Generation, die das jetzt quasi erlebt, die hat halt keine Filme in die Hand gehabt. Die hat dieses haptische Erlebnis nie gehabt, dass man Bilder in die Hand nehmen kann. Und ich glaube, das trifft einen ganz tiefen Nerv, den man, wenn man früher Film fotografiert hat, gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber ich glaube, die Generation, die das tatsächlich nicht kannte, für die ist das so eine Offenbarung. So fühlt sich's zumindest an.
Ja, auch gerade dieses Sofortbild. Also, dass du das Bild nicht nur auf dem Kameradisplay auf der Rückseite siehst, sondern dass du es sofort, du hast es in der Hand und kannst es jemandem mitgeben.
Ja.
Ne, das ist so, das war ja früher bei der Polaroid, das war ein schlagendes Argument. Sonst musstest du den Film wegschicken, warten, bis er fertig wieder da ist, die Abzüge und so weiter. Und eine Polaroid, das hast du sofort gehabt, konntest ins Album kleben, beschriften. Und ich glaube, das ist so eine Renaissance. Das kommt durch diesen Fuji-Sofortbildfilm einfach wieder.
Ich bin gespannt,
wie lange. In einem kleineren Format, was ich sehr lustig finde.
Das Instax ist ja tatsächlich ein kleines, das größere Square ist dann ein bisschen besser, aber. Ja, ich bin gespannt, ob das jetzt eine Entwicklung ist, die jetzt erstmal noch 5 Jahre so weitergeht oder wie sich das entwickelt.
Ja.
Aber spannend, mal Zahlen zu sehen.
Wahrscheinlich gibt es bald ein Fuji Pano, so ein extremes Querbildformat.
Mit dem quadratischen Format haben sie ja schon rechtliche Probleme mit Polaroid bekommen.
Mhm. Ja, deswegen machen sie wieder Pano. 2:1.
Was meinst du? Naja, das Fuji Instax ist ja quasi ein Pano, nur halt hochkant.
Ja.
Egal.
Wie auch immer.
Lass uns mal kurz was hören. Wir haben einen Audiokommentar bekommen von Nico. Der hat nämlich ein Projekt gemacht.
Hallo Happy Shooting. Heute würde ich euch gern von einem kleinen Fotoprojekt erzählen, das ich letztes Jahr gemacht habe. Und zwar hat ein befreundeter Gitarrenbauer hier in Wien einen Auftrag gekriegt von einem alten Geigenbauer. Der Auftrag war für eine ganz besondere Gitarre mit so Einlegearbeiten, mit Zeichen, die Glück bringen und so weiter. Und den Bau von der Gitarre in der Werkstatt durfte ich fotografisch begleiten. Das habe ich gemacht mit der analogen Mittelformatkamera und mit einer digitalen Vollformatkamera. Mit ähnlichen Objektiven und beides in Schwarz-Weiß dann am Schluss bearbeitet. Das war insofern sehr interessant, weil in so einer Instrumentenwerkstatt ja ziemlich viele interessante Dinge passieren und Sachen rumliegen, die sich für Detailaufnahmen ganz gut eignen. Rausgekommen bei dem ganzen Projekt ist nicht nur eine wunderschöne Gitarre, die auch noch besonders gut klingt, sondern auch ein Haufen Bilder. Aus denen habe ich dann ein kleines Fotobuch gemacht bei Saal Digital, da bin ich übrigens sehr zufrieden damit. Und natürlich eine Online-Galerie, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal reinschauen, würde mich freuen. Das Ende von der ganzen Geschichte ist leider ein nicht so schönes, denn der Auftraggeber hat leider die Fertigstellung von der Gitarre gar nicht mehr miterlebt und so endet die Fotoserie mit dem Foto, wo der Gitarrenbauer und ich auf die Übergabe warten und der Kunde nicht kommt. Was ich aus der ganzen Zeit mitgenommen habe, ist, dass es wirklich Spaß macht, mal so ein richtiges kleines Projekt zu haben, was man auch über mehrere Wochen dann mal begleitet und wo man dann zum Beispiel lauter Bilder mit einem ähnlichen Look oder mit einer ähnlichen Technik oder mit derselben Art zu entwickeln macht und das dann über mehrere Wochen oder Monate, je nachdem, einfach mal begleitet. Das heißt, wenn ihr im Bekanntenkreis oder in der Familie oder einfach nur gegenüber die Straße entlang jemanden habt, der irgendwas Cooles macht, wo irgendwas entsteht, wo irgendwas rauskommt, wo irgendwas spektakulär aussieht oder einfach nur viele interessante Details hat, dann fragt ihr mal, ob ihr da einfach mal mit der Kamera über die Schulter schauen könnt, auch vielleicht über einen längeren Zeitraum. Es macht wirklich Spaß und ist wirklich interessant.
Jo. Geile
Bilder.
Das hat der Nico gemacht. Und das mit analoge Mittelformat war eine Hasselblad 500C und das digitale Kleinbild eine Sony A7, für die es interessiert. Und ja, kann ich unterstützen, den Aufruf. Also Projekt ist immer geil, weil zum einen hat man Ziel, das ist ja so ein bisschen wie die Aufgaben, die wir euch immer geben, wo dann eben ein Bild bei rauskommt. Aber ihr könnt natürlich für euch so eine Aufgabe auch mal als Projekt realisieren und sagen, ich mache jetzt mal irgendwie einen Monat lang, weiß ich nicht, jeden Tag oder jede Woche zwei Bilder zu diesem Thema und wie man so Domino spielt, weißt du, wenn du so dieses Domino-Legen-Spiel, wenn du sagst, okay, da muss jetzt die 2 hingelegt werden, dann ist auf der anderen Seite die 6, jetzt muss die 6 dran gelegt werden und also, dass man eine Geschichte aus den Bildern eben weiterspinnt.
Und so ein Projekt hat natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente am Schluss und das ist die Projektpräsentation. Mhm. Das zeichnet für mich auch so ein bisschen Projekte aus, dass man am Schluss dann was hat, was man in die Hand nehmen kann, was man vorzeigen kann.
Ja, sei es eben ein paar Bilder, die Fotobuch, man an die Wand hängen kann, ein
Fotobuch, oder sonst was.
Ein Kalender.
Genau.
Viele Möglichkeiten.
Und viele, viele Sachen verlaufen so im Sand, weil man sie eben nicht so anpackt. Und dann hat man was Tolles gemacht, aber man hat's hinterher nicht irgendwie so in einer kompakten Form dokumentiert. Mhm. Und deshalb, das ist übrigens auch der Grund, warum wir das natürlich beim Klostergeister-Workshop so auf ein Ziel zuarbeiten, weil das einfach
genau.
Die Motivation ganz anders funktioniert dann.
Tja. Ja, man hat ein Ziel und es ist einfach ja sehr befriedigend, wenn man dann ein Ergebnis vorweisen kann.
Mhm.
Ja, also
danke, schönes Nico. Projekt, Nico, klasse.
Also der Aufruf gilt weiterhin, wenn ihr coole Fotoprojekte gemacht habt, lasst es uns wissen. Gerne auch als Audiokommentar, hier so ein kurzer 1-2 Minüter wie Nico. Da freuen wir uns. Könnt ihr uns einfach schicken, einfach mit dem Smartphone könnt ihr sowas aufnehmen. Nicht zu weit weg vom Mikro, nicht zu nah dran, normaler Abstand und dann einfach per E-Mail an info@happyshooting.de vielleicht ein paar Worte dazu in die E-Mail, dass ich weiß, worum es geht. Ja, freuen wir uns drüber. So zum Beispiel auch über ein Projekt, hat nicht der David gemacht, aber der hat es uns geschickt. Es geht um den Everyday Astronaut. Den kannte ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie der an mir vorüberziehen konnte. Hallo Boris, hallo Chris. Vielleicht kennt ihr den YouTube-Channel Everyday Astronaut. Was ich aber nicht wusste, ist, dass das Ganze mit einer Fotoserie begann, in dem sich der Fotograf Tim Dodd als Astronaut im Alltag fotografierte. Begonnen hat das Ganze, nachdem sich Tim Dodd aus Spaß einen gebrauchten, stinkenden russischen Druckanzug gekauft hat. Seine Bilder findet man auf seiner Webseite, die sehr kreativ und humorvoll umgesetzt sind. Das ist everydayastronaut.com.
Also das ist so Bilder, wie er beim Zähneputzen ist oder beim Frühstücken oder sonst was.
Ja, ich erkläre dir gleich mal den Twist, der da drin steckt. Mhm. In einer Art TED-Talk, war es kein TED-Talk, aber so ein Vortrag, spricht er außerdem über einige Anekdoten über die Fotos und wie ihn sein Anzug dreimal beinahe umgebracht hat. Macht weiter so, viele Grüße, David. Das schreibt er auch auf seiner Webseite. Also er hat sich diesen Anzug gekauft. Eigentlich wollte er, ich glaube, so einen NASA-Anzug oder sowas haben, so einen Apollo-Anzug. Der war dann aber schweineteuer, da hat er dann nicht mitgeboten und hat dann aber weitergesucht, weil er sowas gerne hätte und hat dann so einen Druckanzug, also so ein High Altitude, also so jetzt nicht zwingend Weltraum, aber eben große Höhenanzug sich geschossen. $330 oder sowas. Und dann hat er den auch bekommen und sagt dann, what the fuck habe ich hier gemacht? Ja, aber was sagt er, was macht man nun mal so als
so mit Spiel? Helm und allem.
Mit Helm und allem. Und
so wie so ein Anschlussring um den Hals.
So ein oranges Ding mit Schuhen und
Schläuchen,
alles was dazugehört. Und was macht er also? Man zieht das Ding natürlich an, wenn man es bekommen hat, egal wie stinkend das ist. Man zieht das mal an. Jetzt war keine Anleitung dabei und sagt er, selbst wenn eine dabei gewesen wäre, wäre sie russisch gewesen. Das hätte ihm dann genauso viel gebracht. Also hat er den Anzug angezogen, diesen Overall, und hat den dann zugemacht. Und dann hat man so einen, ja, so eine Manschette, so eine Halsmanschette mit so einem Ring, die man sich überstülpt. Sagt er in dem Video, das ist so ein bisschen so, als ob man seine Geburt nochmal wieder erlebt. Jedes Mal, wenn man es anzieht, ist etwas anstrengend. Dann hast du halt diesen, da ist ein Bajonett dran, wo dann der Helm drinnen eingeklippt werden kann, damit das eben schön dicht ist. Und dann hat er den Helm aufgesetzt und hat halt rumgefummelt, wie man den zumacht, ne, wie man den verriegelt, und dann hat es Klick gemacht, dann war er zu. Und es dauerte nicht lange, bis er merkt, dass er keine Luft kriegt, weil der ist luftdicht, der Anzug. Ist ja ein Druckanzug.
Ja.
Und sagt er, das war jetzt eine sehr blöde Idee, das Ding anzuziehen, ohne sich vorher mit der Technik vertraut zu machen. Weil jetzt hat er dann quasi so in einem Bruchteil gesehen, in einer Sekunde gesehen, die Schlagzeilen am nächsten Tag im Internet, ja. So, David Awad-Anwärter, Trottel stirbt im russischen Raumanzug in seinem Wohnzimmer. Ja. Aber dann sagt er, hat sein Gehirn da doch eingesetzt und du hast halt einen Schlauch, so ein Druckluftschlauch, der eben vom Helm abgeht. Und da, den hat er halt mit der Hand abgetastet bis zum Ende und da war ein Verschluss dran und den hat er dann geöffnet und dann hat er wieder Luft gekriegt. Also das war knapp. So ein Typ ist das. Ja, und dann hat er halt angefangen und hat Fotos damit gemacht und da hat er auf seiner Webseite eine oder zwei oder drei brillante Serien, wo er sich halt vorgestellt hat, ja, was macht denn so ein Astronaut im Alltag und hat das dann eben umgesetzt oder dann Wege, wie man denn zum Mond kommen könnte und das so auf humorvolle Art umgesetzt. Und das Lustige ist, dass in fast allen dieser Bildern immer irgendwelche Easter Eggs drinne sind. Also so hat halt zum Beispiel gleich das erste Bild, wo er unter der Bettdecke liegt, unter so einer Astronautenbettdecke, die er dann extra wieder hervorgekramt hat. Die Uhrzeit auf dem Wecker, die hat was zu bedeuten. Der Zettel, der neben diesem Wecker liegt, der hat was zu bedeuten. Ich verrate euch das jetzt nicht, das müsst ihr euch mal selber angucken, das Video dazu. Oder es gibt ein Foto da drinne. Das sind viele so Photoshop-Collagen, die er da gemacht hat. Also es ist sehr, sehr tolle Photoshop-Arbeiten. Da gibt es ein Bild, da steht er in der Küche und dann ist ein brennender Fisch da und er steht da und dann verliert er noch was vom Tablett und dann fliegen so Kekse in allen Richtungen irgendwie runter und das totale Chaos. Auch das, die Art und Weise, wie diese Kekse angeordnet sind, haben was zu bedeuten. Und das Kalenderblatt, was im Hintergrund zu sehen ist, hat damit zu tun. Also er macht nicht einfach nur, setzt nicht nur eine einfache Idee um, sondern sie haben alle einen direkten Bezug zur Raumfahrt. Und er setzt dann immer so kleine, so für die Geeks, für die Astronauten und Raumfahrt-Geeks, setzt er immer so kleine Dinge in diese Bilder um, dass das so kleine Suchbilder werden, wo man dann immer noch ein Detail erkennen kann. Das ist wirklich geil gemacht. Tolles Ding. Und er ist dann halt damit, das ist so viral gelaufen, damit ist er wohl so auffällig geworden, dass er dann sagte, eines Tages klingelte dann das Telefon und dann wäre da also so eine Gesellschaft, irgendwie NASA oder sowas dran. Ja, wer kennt die schon? Ja, und die hätten halt von ihm gehört und ihm gefällt das, wie er halt kommuniziert, wie er halt auf lustige Art und Weise da auch das Wissen vermittelt und Geschichten erzählt, ob sie ihm irgendwie helfen könnten, ob er irgendwas bräuchte.
Ja. Ja, lass mich mal kurz ins Space Shuttle.
Und so kam es dann, dass er doch Zugang zu einigen Bereichen gekriegt hat auf den Grundstücken und ja. der Rest ist Geschichte. Also schaut euch mal den Videovortrag an, schaut euch mal die Fotos an und ja, abonniert am besten mal seinen YouTube-Channel. Das ist echt abgefahren.
Ja, ich gucke hier gerade durch die Fotos. Das ist schon ganz cool, doch.
Geiles Projekt, wirklich.
Und auch tatsächlich dann an manchen Plätzen, wo er wahrscheinlich tatsächlich war, so in Myanmar zum Beispiel.
Ja, da ist er hingereist. Also er ist viel unterwegs jetzt so als Botschafter quasi. Für Weltraum und so.
Oh, er hat sogar die SpaceX-Landung nachgestellt. Die SpaceX-Raketenlandung hat er nachgestellt. Bei sich im Swimmingpool.
Er hat wirklich geiles Zeug gemacht. Er hatte dann wohl auch Feedback gekriegt aus der Community. Ja, ist ja alles Photoshop und so. Und hat dann wirklich auch einige Fotos gemacht, die eben nicht Photoshop sind, auch wenn sie so aussehen. Also so mit verdrehter Perspektive. Und, na, ist schon toll. Ja, guckt euch mal auf jeden Fall das Video an. Da erzählt er eine ganze Menge auch über die Easter Eggs, die er in den Bildern so versteckt hat. Sehr kurzweilig, kann man sich mal angucken.
Und ich bin immer noch am Gucken. Deshalb bin ich gerade so ruhig, weil ich immer noch her.
Jetzt kann es natürlich sein, wenn ihr euch diese Bilder anguckt, dass ihr etwas bekommt, was auch als GAS bezeichnet wird. GAS, das Gear Acquisition Syndrome. Also das Syndrom, wie übersetzt man Syndrom, dass man unbedingt neue Gerätschaften kaufen möchte. Neue Kameras.
Ein Astronautenanzug zum Beispiel. Das ist jetzt ja nicht nur fotografenspezifisch, oder?
Das gibt's auf allen Ebenen. Ich meine, frag mal die Füllersammler. Ja? Frag mal Moni, wie viel Spinnräder sie hat.
Und das weiß ich. Die sind noch so wenig zahlreich, dass man die noch von Hand zählen kann.
Ja, aber wahrscheinlich, weil sie sich zurückhält. Also das gibt's in allen Bereichen, dass man sagt, nicht unbedingt, weil man dann glaubt, mit dem neuen Gerät bessere Dinge zu machen, sondern einfach nur, weil man sagt, das ist eigentlich noch geiler, da hätte ich dann noch mehr Spaß damit. Und guck mal, da ist noch ein Detail dran und das hat sich jetzt noch weiterentwickelt. Und eigentlich brauche ich doch auch noch und kann ich nicht noch. Ja, und da hat uns der Christian mal einen Link geschickt zur dogma.info-Blog-Seite. Und da wird mal beschrieben, leiden Sie auch unter dem Gear Acquisition Syndrome. Was ist also GAS? Das heißt, wenn ihr mal in der Firma wieder sitzt und sagt, irgendwie habe ich GAS. Und die Leute gucken euch an, so nach dem Motto, muss ich jetzt die Gasmaske rausholen oder wird er sich beherrschen können? Dann könnt ihr ihm einfach mal diesen Link schicken, wo erklärt wird, was GAS eigentlich ist und wie das zustande kommen kann und ob man da denn auch vielleicht was dagegen unternehmen kann. Und vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Ich muss sagen, ich hatte schon lange kein richtiges GAS mehr.
Ja, das ist bei mir auch so ein bisschen zurückgegangen. Ich hab das ja lange ausgelebt, aber nee, das im Moment bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Bei mir ist das
eigentlich.
Bei mir ist das so einem neugierigen Interesse gewichen. Also zum Beispiel jetzt hatte ich in der Pre-Show erzählt, diese neue Fuji-Kamera, ich glaube H1 oder wie sie jetzt heißt. Das interessiert mich schon. Ich würde die einfach mal ausprobieren, ob die jetzt für meine Art der Fotografie, also eben Pferde im Galopp und sowas auf der Weide und mit Reiter oder ohne, taugt das was für mich? Ist die schneller, ist die zuverlässiger vom Autofokus als die Olympus? Könnte die vielleicht ein Problem für mich lösen? Und ansonsten spiele ich einfach ganz gerne auch mal mit neuen Kameras rum. Das macht einfach Spaß. Aber so früher, wo es mich so richtig gekribbelt hat und ich drauf hingespart habe und dann vielleicht so ein Ding einfach mal geordert hätte oder ich hätte beim Kameraverleih irgendwie mal angerufen und hätte gesagt, habt ihr eine da, schickt mir die mal für eine Woche oder so. Das hatte ich jetzt tatsächlich lange nicht mehr. Ich freue mich drauf, vielleicht mal auf dem Workshop einen Hörer zu treffen, der sowas hat. Vielleicht darf ich die dann mal irgendwie ein paar Minuten ausprobieren oder wir tauschen mal. Aber dass ich jetzt sofort losrenne und das kaufen müsste, das hatte ich echt lange nicht.
Ich gehe gerade mal so durch meine Bestell-History durch bei einem beliebten Online-Kaufhaus.
Beim großen Fluss.
Das sind echt in den letzten Monaten so eher so Sachen, so Notwendigkeiten.
Wobei so gesehen, das ist jetzt doof, dass du mich daran erinnerst, weil dann muss ich ja eigentlich gestehen, dass ich doch vor kurzem so etwas wie einen Gasanflug hatte, als ich mir das Philips Hue-Set gekauft habe.
Ja.
Das war schon so. Also ich war einfach extrem neugierig. Ich wollte es einfach haben. Das war so diese Neugierde, die mal wieder in einen Kauf gemündet ist.
Und jetzt kannst du deine Wohnung dunkel brüllen.
Dabei ist es halt nicht geblieben, sondern dann kam halt noch Bewegungsmelder und noch eine zusätzliche Bedienung. Und also ich habe jetzt allerdings gestoppt, weil ich eben jetzt die Grenzen auch von dem System kenne und jetzt einfach warte, wie sich das softwaretechnisch weiterentwickelt. Ich würde gerne noch mehr machen, aber die Möglichkeiten ergeben sich jetzt für mich nicht sinnvoll. Von daher hat es das Gas wieder abgeschaltet an der Stelle.
Hat es denn auch eine fotografische, hat es bei dir auch fotografisch irgendwas gebracht oder ist das komplett außen vor?
Mit dem Hue? Das ist davon ja. nicht.
Nee, nutzt du das nicht jetzt, sagen wir mal, also ich kenne zum Beispiel YouTuber, die dann für ihre Musikvideos, die sie machen, halt das Licht einsetzen mit den Farben.
Ja, das kann man auch, also das könnte ich mir hier gut vorstellen, sollten wir mal tatsächlich zu einem Videostream kommen. Dann würde ich das definitiv hier das Büro mit Hue-Lampen ausleuchten, weil ich damit eben einen unterschiedlichen Weißabgleich auf mir und auf den Hintergrund sehr einfach durch farbige Beleuchtung hinkriegen könnte. Und zwar einfach auf Knopfdruck oder per Sprachansage einfach die Szene umschalten und fertig. Ja. Das wäre schon geil.
Also ich habe ja mittlerweile hier zum Beispiel Steckdosen an den Videolichtern, die ich hier habe. Mhm. Also die laufen über eine schaltbare Steckdose. Mhm. So auf Zuruf gehen dann die Recording-Lichter an, wenn ich dann Sonntagabends mein Videoding mache.
Ja.
Das hat irgendwie so eine gewisse Bequemlichkeit, muss man nicht, kann man auch von Hand machen, aber wenn man es dann mal so per Sprache hat, dann ist es halt irgendwie viel angenehmer.
Ich habe dich ja auch belächelt, ihr wisst das ja, wir hatten ja mehrfach über das System mal gesprochen und jetzt muss ich meine Meinung zumindest zum Teil revidieren, weil jetzt also ins Schlafzimmer oder ins Badezimmer gehen und das Licht geht von alleine an und zwar je nach Uhrzeit in einer anderen Farbtemperatur, das ist schon praktisch.
Mhm. Jochen sagt gleich, wir kündigen einen Videostream an, gibt es schon einen Termin? Nein, gibt keinen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das hat jetzt gar nichts mit Kameras oder Licht oder so weiter zu tun, sondern es hat was mit den Latenzen zu tun. Wenn nämlich jetzt wir unterhalten uns hier über, wir sind ja remote, ne? Also Boris ist hier über eine Stunde weit weg von mir. Und das geht sehr latenzarm. Das heißt, wenn wir reden, können wir uns super gegenseitig ins Wort fallen, weil das 20 Millisekunden dauert, bis der andere einen hört. Mhm. Das ist rattenschnell. Und für längere Latenzen, da hat man dann so Effekte, wie man es zum Beispiel aus der Tagesschau kennt, wenn man dann so dem Kriegsberichterstatter irgendwie eine Frage stellt und dann steht er da so mit der Hand am Ohr an seinem Earpiece und wartet 5 Sekunden und antwortet dann.
Ja, der hört die Frage noch. Ne?
Der hört dann noch die Frage, weil das halt über einen Satelliten oder was weiß ich, keine Ahnung, das dauert halt lang. Wenn wir jetzt ein Video machen wollten, ein Livestream, wo wir beide zu sehen sind und beide so latenzarm miteinander reden würden, das würde nicht gehen im Moment. Das heißt, wir müssten nicht über einen Stream. Das heißt, man müsste irgendwie da richtig aufwendig ein System bauen, dass dann vielleicht die komplette Sendung delayed wird, um dann so viel Delay eingebaut zu haben, dass man dann einen Video, dass man das quasi so assemblen kann. Technisch ist das wahrscheinlich machbar.
Man kann das machen, aber.
Aber jetzt die Alternative wäre dann eben für die Video-Audio-Lösung auf zum Beispiel sowas wie Skype zu stellen. Da ist die Latenz relativ gering, aber dann ist die Qualität scheiße.
Ja, das machen
wir. Und das wollen wir euch nicht antun. Speziell nicht denen, die das hören. Also es ist nicht so ganz ohne das Thema. Aber wir denken drüber nach. Immerhin das schon mal.
Ja, Chris hat ja schon ein System da stehen und ja, schauen wir mal.
Gut. Wo wir beim Astronauten waren, können wir eigentlich gleich nochmal kurz auf das Thema zurückkommen.
Absolut.
Da hast du nämlich einen Link gefunden.
Ja, arstechniker.com.
Ich glaube, Arstechniker heißen.
Arstechniker, wie auch immer. Arst klingt immer so nach Arsch.
Das hat Ars für wie Kunst.
Ja, was auch immer.
Das meint das, glaube ich.
Mag sein. Ich sag lieber ARS. Da hat der Trevor, ich sag mal Malman, Fotograf jedenfalls, mal einen Blog-Eintrag, und zwar einen ziemlich ausführlichen, geschrieben, wie er vorgeht, wenn er Raketenstarts fotografiert. Und das macht er beruflich. Also er wird immer mitgerufen, um das zu dokumentieren. Er macht für ARS Techniker da die Raketenbilder, professionell. Und das fand ich mal interessant, wie er das macht. Also er fängt da eben so vom zeitlichen Ablauf her an, wie das eben mit der Vorbereitung ist. Wenn eben klar ist, dass er zu einem Raketenstart kommt, dann wird also schon Tage vorher wird das Wetter beobachtet mit Wettervorschauen. Es ist natürlich geklärt, um welche Uhrzeit die Rakete denn voraussichtlich starten soll. Ist es also Tag oder Nacht? In Dämmerung hatte er bisher noch keinen Start. Da muss er noch üben, wenn das mal stattfindet. Aber bei Tag und bei Nacht muss er eben anders vorgehen. Also zum Beispiel, wenn das in der Nacht passiert oder wenn es tagsüber passiert und es ist Dunst angesagt, dann muss die Kamera, man steht nicht bei der Kamera, sondern die ist ja, die wird da alleine gelassen, die muss autonom arbeiten. Dann muss man dafür sorgen, dass die Objektive nicht beschlagen und die Spiegel in der Kamera nicht beschlagen, wenn dann welche drin sind oder der Sensor nicht beschlägt. Und da behilft er sich zum Beispiel damit entsprechenden Wärmepads, die 24 Stunden Wärme abgeben können und macht die mit Kabelbindern dann ums Objektiv und um die Kamera fest. Also sind alles so Dinge, die man berücksichtigen muss, weil du bist beim Kamerastart eben nicht so nah dran, wie die Kamera da ist, weil das einfach gesperrt für Menschen ist, einfach viel zu gefährlich. Schon der Schalldruck ist gefährlich. Und wenn da was in die Luft fliegt, da wollen wir mal gar nicht drüber nachdenken. Und dann gibt es ein relativ enges Zeitfenster, so von irgendwie 1,5-2 Stunden, wo die Fotografen dann ihre Kameras in bestimmten Zonen aufbauen dürfen. Und auch diese Zonen, die sucht man sich dann natürlich aus. Also es gibt bestimmte Bereiche, wo du dann eben hin darfst mit den Kameras. Und dann überlegst du natürlich, um welche Uhrzeit ist das? Von welcher Seite will ich das Ganze fotografieren? Gegen das Licht, mit dem Licht und so weiter und so fort. Am besten baust du gleich mehrere Kameras auf. Aber wenn die verschiedenen Zonen weit auseinander liegen, dann musst du halt gucken, wie du das in deinem Zeitfenster erledigt kriegst. Und was ich interessant war, ist, die Kamera auszulösen. Da hätte ich jetzt gedacht, okay, man steht eben weit weg und man hat da irgendwie einen endgenialen Funkauslöser, also wie so ein Pocket Wizard oder irgendetwas, was wirklich auch über sehr, sehr große Distanzen einfach per Funk auslöst. Nee, die lösen über Sound aus. Weil so ein Raketenstart ist einfach mal verdammt laut. Und dann hast du halt einen Soundtrigger, einen Audio-Trigger, den du auf relativ unempfindlich stellst. Auch da ist natürlich Erfahrung gefragt. Und wenn die Rakete dann zündet, dann macht die einfach mal einen Wahnsinnskrach und in dem Augenblick fängt dann die Kamera in Intervallen an, Fotos zu machen.
Sie steht wobei, dann auf Intervall. Du kriegst den Anfang dann nicht mit, weil das ist ja so, dass du so weit weg sein musst, dass der Sound erstmal eine Weile braucht, bis du
bis die er, Kameras zu sind Kamera tatsächlich kommt. Sehr nah dran.
Die dürfen so nah,
ja, okay. Ja, also das, also wenn du da mit einem Weitwinkel bist, dann hast du immer noch die Wolke nicht ganz drauf, die sie
hinlegt. Ah, alles klar.
Also die sind schon nah dran. Sieht man in dem Blogbeitrag auch so ein paar Beispiele. Manche, da hast du den Eindruck, die stehen irgendwie direkt neben der Startrampe, so gefühlt. Wahrscheinlich ein paar hundert Meter davon. Das ist schon interessant. Und das ist eben auch klar, dass du dann eben keine Bedienung da, also keine menschliche Bedienung da vor Ort haben kannst. Das ist interessant. Und was es eben auch gibt, ist, er hatte jetzt zum Beispiel hier, als die Falcon Heavy gestartet ist, hatte er mehrere Kameras aufgebaut und er sagt, leider hat nur eine Kamera funktioniert. Die anderen haben keine Bilder gemacht. Auf der anderen Seite sagt er, eigentlich wollte ich sagen, glücklicherweise hat eine funktioniert, weil so hatte er wenigstens Material. Und es gab dann beim Falcon Heavy Start dann auch so unvorhergesehene Momente, wo man sagt, eigentlich müsste man sich da auch drauf vorbereiten, aber wie will man das alles tun? Weil genau in dem Zeitfenster, wo man jetzt die Kameras hätte aufbauen können, ergab sich jetzt die Chance, ein Interview mit Elon Musk zu fotografieren. Weil wohl ein bekannter Reporter von ihm eben den Elon Musk hatte und er sagt, Mensch, hier, ich gehe gerade zum Elon und mache ein Interview, willst du nicht ein paar Fotos machen? Und dann stehst du da, scheiße, Elon Musk, so einmalig diese Bilder zu machen, vor dieser Kulisse, vor dieser Falcon Heavy, also direkt irgendwie da in der Nähe von dieser Rakete, kannst du dir nicht entgehen lassen. Auf der anderen Seite, wenn ich da jetzt hingehe und das Interview fotografiere, habe ich keine Zeit mehr, die Kamera aufzubauen, dann habe ich den Start nicht drauf. Also was tun? Und in diesem Fall hatte er dann wohl Glück, dass ein Fotokollege, der seine Kameras da aufbauen wollte, Probleme mit seinem Auslöser hatte. Da ging wohl ein Auslöser nicht. Und dann hat er ihm mit dem Auslöser ausgeholfen und als Gegenleistung eben seine Kamera von ihm aufbauen lassen. Also man hilft sich dann gegenseitig. Und noch viel mehr Anekdoten findet ihr in diesem Beitrag. Der ist sehr, sehr lang. Es sind ein paar richtig geile Bilder dabei. Und ja, ganz tolle Hintergrundinformationen, wie das denn so läuft bei solchen extremen Aufnahmen. Fand ich mal cool.
Ja, ja. Das werde ich auch mal irgendwann noch machen.
Raketenstarts fotografieren?
Naja, so Sachen, die man normal nicht hinbekommt oder wo man normalerweise nicht rankommt. Mhm. Ich kann immerhin verbuchen, dass ich schon mal in einer aktiv live bespielten Kirchenorgel fotografiert habe.
Ja, auch nicht schlecht.
Innen drin, während sie gespielt wurde.
Das ist cool. Wie bist du denn da reingekommen?
Oh, man hat so seine Kontakte.
Ich kenne Gott persönlich.
So ungefähr. Nee, war auch cool. Also ist auch nicht laut da drin.
Ja, der Ton.
Die strahlen ja nach vorne.
Draußen aus. Genau.
Die strahlen ja nach vorne.
Da fliegt ja nur Luft drin herum.
Das ist aber lustig. Geil. Sehr dreidimensionalen Sound hat man da.
Geil. Kannst ja mal später mehr von erzählen, glaube ich.
Er hat mir das Wort abgeschnitten.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Also echt, einfach zwischen reinfunken hier. Wir haben natürlich auch wieder Unterstützung von enjoyercamera.com. Das sind die mit dem 5% Gutschein. Übrigens exklusiv bei uns, muss man nochmal sagen.
Ja.
Gibt's nur bei uns. Happy Shooting 2018. 5% auf jede Bestellung. Wir haben heute nochmal den Spider-Light. Und zwar den Spider-Light, das Spider-Light.
Oh Gott. Jetzt nochmal.
Ich lese mal das komplette Titel vor. Das Spider-Light Camera Holster Box Set. Hüfttragesystem mit Holster und Kamerablatte für eine spiegellose Kamera oder kleine DSLR.
SEO for the win.
Das ist SEO von, vom Feinsten. Mach mich findbar.
Also ja, Spider-Light Kameraholster.
Das Boxset. Das heißt, da ist alles mit drin. Da ist ich muss mal hier bei den Sachen gucken, der Holster selber dazu und die Kameraplatte mit Pin und ein Innensechskantschlüssel, um das Ganze sauber anzubringen. Ja, das ist die Holsterlösung, die man sich an den Gürtel hängt und die sehr bequem und auch vor allem sehr sicher ist. Und wer es noch nicht kennt, also dieses System hat an der Kamera so eine spezielle Platte dran, die hat unten so eine, ja, sieht so ein bisschen aus wie eine Anhängerkupplung, ne? So in klein, so eine Kugel.
Ja, oder so dran. Ein Mensch ärgere dich nicht Figur.
Oder so. Und dann hast du eben diesen Holster an dem, am Gürtel hängen und die hängst du, also der hat oben wie so ein Trichter. Also machst einfach mal zack und das Ding klickt sich da rein und ist sicher verriegelt gegen Herausfallen und gegen Diebstahl. Und hat ein Arca-Swiss-Profil, die Platte, kann man also dann auch direkt auf ein Stativ tun.
Das ist das Interessante an diesem Ding. Das heißt, der Pin stört nicht, der Pin ist so ein bisschen außerhalb von der Achse.
Der sitzt an der Seite so ein bisschen, ja.
Und das Arca-Swiss-Profil, das reicht halt für die meisten Stativköpfe, um dann die Kamera draufsetzen zu können, ohne am Pin rumschrauben zu müssen. Der Spider gibt es ja als großes System und dieses Light, das ist ja ein kleinerer, aber auch aus einem massiven gefertigter.
Also geht bis irgendwie 3,5 Kilo oder so Tragkraft. Kompatibel mit Handschlaufen, mit Sicherungsgurt, Rucksackadapter, da gibt es also eine ganze Menge Zubehör dazu. Und wer so die Kamera so an den Gürtel hängen möchte, mal eben schnell weglegen möchte, vielleicht sogar eine zweite an die andere Seite, dafür ist das Ding super geeignet. Tja, und wie gesagt, 5% auf jede Bestellung mit Gutscheincode HAPPYSHOOTING2018 und wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung.
Dankeschön.
Ja, wir sind schon wieder bei den Social Media angelangt.
Bei den Reviews.
Da sind jetzt, haben wir alle oder sind jetzt noch welche in den, ich sehe ja da schon wieder was Neues, was heute reingekommen ist.
Da gibt es schon wieder was Neues, ja. Ein neuer ist dabei.
Den holen
wir
dann
live raus.
Also, Tobias fragt, geht an die Olympioniken in der HS-Community. Seit November besitze ich eine EM1 Mark I. Das ist ein Olympus, neben meiner Pentax K3. Soweit bin ich zufrieden, nur leider vermisse ich den TAV-Modus meiner Pentax. Hier kann ich Belichtungszeit und Blende festlegen und habe dann Auto-ISO. Also quasi wie der M-Modus bei der Olympus, wenn ich auf Auto-ISO schalte. Der Clou bei Pentax, ich kann eine Belichtungskorrektur vornehmen, zum Beispiel für den weißen Hasen im Schnee, welche sich nur auf die ISO-Werte auswirkt. Geht das bei der Olympus irgendwie auch? Boris, das kannst du doch sicher beantworten.
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe das nie ausprobiert, weil Auto-ISO das erste ist, was ich deaktiviere. Also ich wüsste nicht, ob das geht. Ich meine, auf der anderen Seite sind natürlich Regler frei.
Ich weiß auch nicht.
Ich könnte jetzt die Kamera holen und während du die andere Frage vorliest, das einfach mal ausprobieren. Aber er hat ja eine EM1 Mark I. Das heißt, wenn es so einfach gegangen wäre, dann hätte er es schon gefunden. Gehe ich jetzt mal so davon aus.
Tja, geh mal nicht gucken, weil die nächste Frage kannst du vielleicht auch helfen zu beantworten.
Also, Tobias, tut mir leid, ich kenne keine Menüoption dazu, weil ich mich mit Auto ISO einfach nicht weiter befasst habe.
Also Kommentare bitte.
Aber an die Community weiter. Bitte schreibt auf happyshooting.de Folge 552, wenn ihr im manuellen Modus und Auto ISO noch die Möglichkeit habt, eine Belichtungskorrektur einzustellen.
Tja, die zweite Frage, Carsten fragt, gibt es eine Empfehlung zum Ausbelichten bzw. Drucken von Fotopostern, die etwa eine Größe von 100 x 70 cm haben? Also ein annehmbarer Kompromiss aus maximaler Qualität und günstigem Preis. Das Bild soll im Ergebnis hinter Glas und Passepartout gerahmt aufgehängt werden.
Also erstmal den ersten Teil. Ja, also zum Beispiel Poster XXL, da kannst du Poster machen, das ist ungefähr diese Größe, ich glaube 105 mal 70 oder sowas ist dann das Maß und boah, lass mich mal nachgucken, gerade live, da haben wir ja schon mehrere Sachen bestellt, also Tanja und ich, ihr Foto in groß, ist jetzt keine Werbung für die, ne? Das fällt mir nur so spontan ein, wenn ich hier mal auf Poster gucke, anderes Format wählen und dann haben wir hier, ja, 105 mal 70, kostet gerade 23 Euro. Also ich finde, das ist fair.
Jo.
Wenn es auf Papier sein soll.
Günstig ist halt immer sehr relativ, ne? Hat jeder seinen eigenen Maßstab.
Ja, ist jetzt halt die Frage. Also ich weiß, wenn man jetzt auf Forex oder Alu das Ganze druckt, dann bist du schnell bei 50 Euro, 80 Euro, über 100 Euro. Das ist schon klar. Aber wenn du es ja eh hinter Rahmen und hinter Passepartout machst, dann ist ja ein Papierposter, reicht doch.
Dann ist Papier die Option, genau.
Und das kommt hier bei Poster XXL dann in der Rolle. Also spricht nichts dagegen.
Ja, hier ist noch eine Frage. Ist sie auch von Carsten, weil ja, da kein Name dran steht? Ja, das ist
die Folgefrage. Mhm.
Ah, obwohl mein Monitor kalibriert ist, würde ich vor dem Bestellen eines großen Ausdrucks gern einen kleinen Testausdruck bestellen, um bei den teuren großen Druck kein Risiko einzugehen und die Qualität vorab beurteilen zu können. Ja, das ist sehr, sehr sinnvoll. Das würde ich auf jeden Fall auch tun. Kann ich das ganze Bild nur im kleinen Format vorab bestellen oder sollte es lieber ein Ausschnitt sein, der die gleiche Auflösung wie das spätere größere Bild hat? Ich habe mal gehört, dass der Ausdruck eines Bildes sich abhängig von der Größe verändert. Was meint ihr dazu?
Ich würde das ganze Bild bestellen.
Ich wahrscheinlich auch.
Einfach ein kleineres Format. Das sollte allerdings dasselbe Produkt sein, also aus derselben Produktkategorie. Und wenn du wirklich
also gleiches Papier, gleiche Tinten und so weiter.
Und wenn man da jetzt unsicher ist, also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob Poster XXL kleinere Formate, also sagen wir mal so 30x40, sowas in dieser Größenordnung oder 20x30, ob die auf denselben Systemen gedruckt werden wie diese Metergrößen. Das kann sein, dass das andere Druckmaschinen sind und dann wirst du das gar nicht direkt vergleichen können. Da lohnt es sich dann aber tatsächlich mal den Support anzuschreiben und zu sagen, hier, das habe ich vor. Wird das auf derselben Maschine mit demselben Gerät gedruckt und dann zugeschnitten? Also lohnt das überhaupt, so einen Testdruck zu bestellen? Und wenn sie dir sagen, nee, das macht keinen Sinn, weil das sind unterschiedliche Systeme, die aber alle gleich kalibriert sind, also es werden dir schon sagen, da kommt dasselbe Ergebnis bei raus. Aber wenn sie dir sagen, es sind unterschiedliche Systeme, auf denen das rauskommt, dann kannst du dir das auch sparen. Meiner Meinung nach.
Tja. Gut, und last but not least hat Kai noch gefragt, ist 150 mal 200 Zentimeter für einen Last-O-Light-Nachbau ein empfehlenswertes Format. Also, was hat er da? Es gibt von Last-O-Light diesen Highlight-Background, den ich auch habe. Das ist diese große 2x2,15 Meter große Softbox. Das Teil haben wahrscheinlich schon einige auf dem Workshop gesehen. Mhm. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Matratze, nur dass es eben im Prinzip zwei große Falthintergründe sind, die nochmal miteinander verbunden sind und durch Stangen auf Abstand gehalten werden. Also eine große Softbox, die man auf den Fußboden stellen kann oder mit Bändeln auch irgendwo ranhängen kann, wenn man möchte. Und das Ding von Last-O-Light habe ich mir damals auf der Fotokina geholt, am Ende der Fotokina quasi so für einen günstigen Preis mitgenommen. Neu kostet das Ding um die 500 Euro, ist also nicht wirklich günstig. Ich habe es deutlich günstiger bekommen.
Welche Größe hast du, weißt du das?
2x2,15, glaube ich. Und jetzt hat der Kai hier verlinkt auf ein Produkt, das heißt Studio Kings BGS 150. Und das ist 150 mal 200 Zentimeter groß. Mhm. Und sieht ähnlich aus, wobei, wie das jetzt vom Prinzip her genau funktioniert, kann ich nicht sagen, der Last-O-Light ist innerhalb von einer Minute aufgebaut. Und auch innerhalb von einer Minute wieder abgebaut. Also das Ding ist unglaublich
gut durchdacht. Ja, das System sieht hier sehr ähnlich aus.
Das sieht ähnlich aus, wobei diese Abstandshalter irgendwie nochmal komisch aussehen, aber egal. Das Ding kostet 179 Euro und Gratislieferung innerhalb Deutschlands, das ich weiß es nicht, weil es gibt, also A, gibt es hier keinerlei Bewertungen, zero Bewertungen und B, höre ich gerade zum allerersten Mal von diesem Nachbau. Ja, insofern, ob es empfehlenswert ist oder nicht. Erstens mal ist natürlich die Frage, brauchst du so eine große Softbox? Ist die wichtig für das, was du tust, oder ist das Gas? Wenn es Gas ist, ist natürlich auch okay, aber dann sollte man sich dessen zumindest bewusst sein. Ich kann nichts dazu sagen. Ich benötige meinen Highlight-Hintergrund sehr selten. Das sind dann eben so Studiogeschichten und da ist es auch wirklich ganz cool. Aber ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht wirklich einen echten Grund, den zu haben. Das kriegst du nämlich zur Not auch mit einem großen weißen Hintergrund und ein paar Lichtern hin, sowas. Zumindest weitgehend.
Das löst schon ein sehr spezielles Problem, ne?
Es löst, genau. Und das Problem ist halt, also ich würde mir das Ding echt nur zulegen, wenn du ein Problem hast, das du lösen musst. Und ja, wobei, wenn jetzt für dich wenn jetzt für dich 179 Euro und 8 Cent einfach irgendwie Taschengeld sind und das keinen Stress macht,
dann hau zu.
Wenn es jetzt an der Grenze ist bei dir für, weiß nicht, brauche ich das? Also ich werde jetzt dir nicht gut zureden, dass du dir das ruhig kaufen sollst.
Also preislich ist das interessant, ne? Weil vergleichbare Größe von Lastolite sehe ich hier 1,80 mal 2,15, ist also ein bisschen größer. Aha. Das liegt dann aber schon bei 445 Euro
genau.
Statt 180. Also da liegen Welten dazwischen.
Preislich liegen Welten, aber wie das von der Qualität ist, ich bin mir halt nicht ganz sicher, weil ich habe ja damals mit dem Entwickler geredet, der das bei Lastolite entwickelt hat. Der hat da 5 Jahre dran rumgebastelt an dem Ding und hat ganz lange gebraucht, bis er das so hinbekommen hat, dass das auch mit einem Licht einigermaßen gleichmäßig ist, mit nicht allzu viel Lichtabfall innerhalb der Softbox. Die machen das jetzt anders. Die haben nämlich nicht einen weißen Hintergrund innen drin, sondern einen silberfarbenen. Ob der so funktioniert wie geplant und das Ding, ob das dann tatsächlich so gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Und das ist ein Vorteil von dem Lastolite. Der ist tatsächlich verdammt gleichmäßig. Und ja, aber wie gesagt, ich kann dir nichts zu dem Produkt sagen, weil ich es nicht kenne. Und nur rein von den Fotos und der Beschreibung kann ich nichts sagen.
Ausprobieren, im Zweifel zurückschicken. Ich denke, die Größe für Porträts geht in Ordnung. Also 2 Meter Höhe sollte man schon haben. 1,50 Breite ist okay für eine Einzelperson. Mit 2 wird es schon eng davor.
Also der Versender sitzt in Dublin. So viel zum Thema zurückschicken. Das könnte schon wieder ein bisschen komplizierter werden.
Tja.
Naja. Mach mal, wie du denkst.
Keine klare Empfehlung.
Es gibt eine neue Aufgabe.
Ja, denn ihr wollt ja weiter Fotos machen, auch wenn wir jetzt bisher noch keine andere Aufgabe aufgelöst haben, weil wir ja vorproduzieren. Haben wir ja gesagt am Anfang der Sendung. Das holen wir also in den folgenden Sendungen dann nach. Trotzdem läuft die aktuelle Aufgabe aus und wir haben in der Vorbereitung für diese Sendung mithilfe des Slacks die Aufgabe Abdruck für euch gewählt. Die läuft vom 22. März bis 5. April 2018, 22.03. 2018 bis 5.04. 2018. In diesem Zeitraum macht ihr ein neues Bild zum Thema Abdruck, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Abdruck. Alles zusammengeschrieben. Bin ich ja mal gespannt.
Sehr schön. Dann sind wir ja wieder am Ende. Ja. Dann sagen wir mal wieder ganz lieb Danke. Danke, dass ihr dabei seid. Danke für die Unterstützung live hier und natürlich auch für die Unterstützung nicht live, nämlich durch iTunes Reviews und Sternchen und Social Media und Links sharen und Blick auf die Wunschlisten und Auphonic Credits und Libra Pay und so weiter. Das ist alles total hammer toll und wir freuen uns da mächtig. 19 Förderer aktuell auf Libra Pay.
Cool.
sehr stark. Ja, mach da ruhig weiter. Das können ruhig noch ein paar mehr sein. Also keine Beschwerden.
Es gibt keine Grenzen nach oben.
Nee, ja. Gibt es nicht. Und wir haben, es ist ja alles für einen guten Zweck. Ja, dann sind wir durch. Aber du hast noch einen kleinen One More Thing hinten rangepackt. Was ist denn das jetzt wieder?
Der Jürgen hat uns einen Link geschickt zu einer sehr schrägen automatischen Übersetzung. Da geht es
Die Überschrift, Kameragehause, Multisprache.
Also die Umlaute sind einfach mal generell weg. Es geht um die Nikon D750, die hier angepriesen wird. Ich fange nochmal an. Die Nikon D750 Light Features aus dem D810 und heiratet sie mit einem 24MP-Sensor. Da der D700 eine schnellere Bildrate als jede nicht professionelle Fullrahmen Nikko DLSR bietet.
Fullrahmen.
Fullrahmen. Und so geht das weiter. Sehr schön gemacht. Also
die D750 verfugt über Nikons. Ja. Verfugen kann sie also auch.
Wunderbar. Tolles Ding, Jürgen. Kann man sich mal antun.
Schön gefunden. Ja, dann werden wir uns jetzt auch in einen verdienten Feierabend werfen. Und absolut. Nächste Woche bin ich wieder da und habe hoffentlich ein paar hübsche Sachen mitgebracht aus der Arktis. Juhu. Bis dann. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.